herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD und ungefähr in 742 Kilometer entfernt ist mein allerliebster Lieblings-Olli. Moin, Olli!
Hallo, Grüße und frohes neues Jahr aus dem Saarland. Wir haben 2026 erreicht und haben Lust auf neue Podcast-Folgen, haben uns schon viel ausgedacht und damit fangen wir auch gleich an, denn es gibt was Neues, JD.
Genau, denn wir haben das Jahr mit einem Knaller enden lassen und diesen Knaller werden wir euch jetzt präsentieren. Das brauchen wir sowas wie einen Trommelwirbel. Gut, willst du die Katze aus dem Sack lassen?
Wir haben die Schnauze voll, nur zu zweit zu sein. Und wenn ihr ja unsere Junior-Folgen gehört habt, dann wisst ihr ja, dass Annika über das Jahr 2025 eine regelmäßige Expertin in unserem Podcast war. Und dann haben wir sie einfach gefragt. Wir sagten, Annika, möchtest du Teil unseres Podcasts werden als regelmäßiges Mitglied? Und irgendwie hat sie nicht schnell genug Nein gesagt. Und jetzt haben wir sie da. Hallo Annika, grüß
Hallo.
Dich.
Hallo, ja, ich freue mich total, dass ich dabei sein darf.
Ja, damit haben wir eine Formatveränderung. Eine Klassikfolge wird jetzt vorerst mal mit uns dreien stattfinden. Und dann gucken wir mal, das macht uns vielleicht ein bisschen flexibler. Vielleicht bleiben wir immer zu dritt. Vielleicht wechseln wir das aber auch so ab, dass es zwei sind. Daran arbeiten wir noch. Woran wir nicht gearbeitet haben, ist es, dass natürlich auch in dieser Klassikfolge einen neuen Gast geben wird. Und dieser Gast, der liegt uns ganz besonders am Herzen, denn das ist ein Gast, der extra zu unserem Event Alles wegen Podcasten angereist ist und den wir vorher so gar nicht auf dem Schirm hatten. Und jetzt frage ich mal, hey Tobias, kann man in deine Richtung schon Gute sagen?
Hi, ich freue mich, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, ich bin flexibel. Moin, Gute, Servus, Grüezi und Hallo. Ich verstehe fast alles.
Tobias, wir werden gleich noch ein bisschen ausführlich über dich als Spielpersönlichkeit sprechen und natürlich hier wissen wollen, welche Spiele du uns mitgebracht hast. Aber JD, wir haben doch schon noch einiges, was wir am Anfang ein bisschen bequatschen wollen, oder?
Oh ja. Womit fangen wir an, Olli? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Anfang an. Also erstmal, der Knaller ist heraus. Annika ist jetzt fest bei uns, was mich sehr, sehr freut.
Mich auch.
Genau, das war übrigens auf dem Weg nach Straßburg. Das können wir kurz erzählen, oder? Wie wir Annika gefragt haben. Ich war bei Olli zu Besuch und Olli und Andrea haben Anna und mich nach Straßburg entführt. Und wir waren in am Philibert und war alles wunderbar. Schöne Stadt, kann man gut machen. Und dann sind wir zurückgefahren und dann hast du gesagt, Olli, lass uns doch mal, nee, wie war das auch noch? Du hast ja vorher haben wir schon mal darüber gesprochen.
Ja, ich hatte die Idee, dass Annika vielleicht es verdient hätte, weil sie so regelmäßig unsere Podcast bereichert, vielleicht mit einem Bild und einem kleinen Text auf der Homepage gewürdigt werden würde. Ja, und dann wollten wir sie anrufen.
Genau, und das haben wir dann auch getan.
Das habt ihr auch getan, tatsächlich, ja.
Und Annika, wie
Aus der Frage, möchtest du auf der Homepage sein, haben wir einfach gefragt, möchtest du beim Podcast-Fest mitmachen?
Richtig, genau. Und dann konnte ich nicht schnell genug Nein sagen. Und dann war ich kurz verwirrt und dann habe ich Ja gesagt.
Ja, diese Verwirrung dauerte ungefähr von Straßburg bis Pfalzburg. Das ist durchaus 25 Kilometer, an denen wir dann live dran teilgenommen haben. Und Annika, aber auf jeden Fall, auch wenn es vielleicht nicht deine ursprünglichste Intention war, 2026 etwas zu verändern, diesen guten Vorsatz, den haben wir dir jetzt quasi ins Netz gelegt. Und wir sind echt froh auf die Zukunft.
Ja, ich freue mich auch total. Und nachdem sich die Verwirrung gelegt hat, konnte ich mich dann auch wirklich freuen. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Und ja. Fühle mich ganz geehrt, dass ihr mich gefragt habt.
Ach, Schnickschnack geehrt.
Wir sind sehr froh, dass du dabei bist. Und dann vergingen ein paar Tage, Olli, und dann hatten wir unseren Freundeskreistreffen. Community-Treffen, Treffen bei Akif in seiner Bude. Im Brett und Bohne.
Alles wegen Podcasten. Und JD, ich kann dir gar nicht sagen, wie klasse ich diese zwei Tage fand und wie gerührt und freudig und glückselig ich war, wenn immer wieder die Tür aufgegangen ist und neue Menschen ins Brett und Bohne reingekommen sind, die Lust hatten, diesen Weg auf sich zu nehmen, um ein bisschen Zeit mit uns zu verbringen an diesem saukalten Januar-Wochenende, das auch von den Wettervoraussetzungen eigentlich gar nicht so einladend war, um sich ins Auto zu setzen, um spielen zu fahren.
Überhaupt nicht. Und trotzdem waren an beiden Tagen immer so viele Leute da und so viele tolle Menschen einfach da. Und ich habe auch gemerkt, so zwei, drei Tage später, ich hatte diesen Con-Messe-Blues. So diesen, ach Mensch, du hast da wirklich zwei Tage, oder wir waren ein paar Tage noch mehr, länger bei euch, aber zwei Tage waren da total tolle Menschen. Wir haben gespielt, wir haben gelacht und dann waren sie einfach mal nicht mal da. Das war total schade. Also es schreit auf jeden Fall nach einer Wiederholung, wenn du mich fragst.
Und irgendwie habe auch ich das Gefühl gehabt, ich konnte mich einfach ziellos diese 24, 48 Stunden da treiben lassen und möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass es für uns tatsächlich eine, ja, ein Höhepunkt unserer bisherigen alles außer Top-Listen-Karriere wurde. Ja. Und möchte mich bei all denen entschuldigen, bei denen ich vielleicht gar nicht so viel Zeit verbracht habe, wie ich es ganz gern gewollt hätte.
Ja, und es gab so viele tolle Highlights. Also ich wüsste gar nicht, was jetzt das Highlight schlechthin war. Also ein Highlight war auf jeden Fall das Ghostbumper-Spiel mit Sandra, Cindy und Steffen. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, Kerstin war da, glaube ich, auch noch dabei.
Kerstin,
ne? Stimmt,
ja, Kerstin, genau, war ja auch noch dabei. Ja, klar, ja, gut, dass du sagst, genau. Dann fand ich total super, dass das Pub-Quiz hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Da hast du was wirklich Geiles gezaubert. Also wirklich neidlose Anerkennung. Da hast du die Leute prima unterhalten.
Gewonnen, können wir auch noch kurz sagen, hat das Team, jetzt muss ich mal, wie hießen die auch noch?
Das Team, das am lautesten Heck-Meck-Heck-Meck-Heck-Meck geschrien hat.
Die ganze Zeit. Um Johannes, Daphne, wer war noch alles dabei?
Ich weiß aber tatsächlich unseren Namen auch nicht mehr.
Du warst ja selber dabei. Genau, du warst ja dabei, na klar.
Alles außer Pappquissen, glaube ich, oder? War es nicht? Doch.
Ich müsste nochmal nachgucken zu Hause. Auf jeden Fall mit einem Punkt Vorsprung vor Julian, Meeple Queen und Co. habt ihr da das Rennen gemacht. Ja.
Genau, und Tobias, an diesem Wochenende haben wir auch dich kennengelernt. Du hast irgendwann relativ kurz vor dem Beginn geschrieben, hallo, habt ihr noch einen Platz? Wir haben gesagt, ja klar, wir mogeln nicht rein und plötzlich warst du da. Vielleicht hast du Lust, ein bisschen so deine Eindrücke noch zu schildern.
Ja, also es war für mich ein ganz tolles Erlebnis. Ich habe mich wirklich, wie du gerade gesagt hast, relativ spontan entschieden. Das Patenkind meiner Frau lebt im Saarland und so war dann eigentlich der Plan, dass man das kombiniert. Sie lässt mich in Homburg raus und fährt dann weiter und sammelt mich abends wieder ein, obwohl sie auch mit mir sehr viel zusammen spielt, wollte sie so die Möglichkeit einfach nutzen. Und dann ging es ihr aber nicht so gut und deswegen bin ich dann alleine zu euch gefahren und habe mich auch sofort willkommen gefühlt. Ich kannte niemanden. Aber es ist halt einfach in der Community so, dass man sofort nach Hause kommt. Und es ist wie ins Wohnzimmer. Und zwar fast egal, bei wem man dazukommt, es ist immer ein wohlschönen Hochzehn.
Genau so, wie es Tobias sagt. Tobias, bleiben wir doch gerade dabei. Nehmen uns diese Zeit ein bisschen, bevor wir die anderen Hausmeistertätigkeiten noch machen. Dich hatte niemand auf dem Plan, also jetzt nicht nur, was die Veranstaltung angeht, sondern du bist auch niemand, der in der Brettspielszene die Nase ganz weit nach vorne gestreckt hat. Du bist kein Verlagsmitarbeiter, du bist kein Brettspieldesigner, du bist niemand, der besonders auffällt dadurch, dass er besonders üppig die Social-Media-Kanäle bestückt. Du bist einfach ein Brettspieler, der Lust hat, Podcasts zu hören und Brett zu spielen. Sag doch mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her und was sind so die Dinge, die du gerne beim Brettspielen magst?
Ich bin aus dem Rhein-Neckar-Kreis, aus dem schönen Ladenburg, eine alte Römerstadt und habe eigentlich schon seit frühester Kindheit immer gerne gespielt, mache das jetzt seit 2-3 Jahren mit meiner Frau auch immer mehr und mehr, habe in der Zwischenzeit auch so eine regelmäßige Herrenrunde, in der wir uns zu viert treffen und dann gerne die Klopper runterspielen, sei es ein Scythe oder Seti, Endeavor, auch ältere Titel sind dabei. Wir haben da unser regelmäßiger Gastgeber, der hat auch den Keller voll mit sicherlich 600-700 Titeln. Also wir haben immer genug zur Auswahl.
Wenn du so auf deine Spielevergangenheit zurückblickst, was war denn so deine Einstiegsdroge?
Ich bin Jahrgang 90 und ich würde schon sagen, dass mit ein bisschen Verzögerung Catan schon dafür verantwortlich war, dass ich ein Grundinteresse an der ganzen Szene entwickelt habe. Ja, und dann ging es später weiter. Als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, haben wir anfangs vor allem wirklich das Zweier-Catan-Spiel rauf und runter gespielt. Spielen wir auch heute noch gern. Die alte Version von 99 ist sie, glaube ich, mit allen Erweiterungen. Die waren dann auf dem Sekundärmarkt bei eBay alles andere als Schnäppchen dafür, dass da ungefähr 30 bis 40 Karten jeweils drin stecken. Man zahlt so ungefähr 1 Euro pro Karte. Aber wir haben uns da wirklich so drin verliebt und so eine gemeinsame Leidenschaft entwickelt, dass das für uns völlig außer Frage stand, dass da alles nach und nach einziehen muss. Und jetzt hat sich so seit 2-3 Jahren diese Leidenschaft doch dahingehend entwickelt, dass man jetzt gar nicht weiß, was kommt als nächstes. Neues Kallax, neues Billy oder kann schon wieder ein Spiel einziehen. Das ist halt so ein Teufelskreis. Ne? Dann ist ja das neue Regal wieder, hat wieder Lücken, dann kann man ja wieder was kaufen.
Ja, der schönste Teufelskreis, den es überhaupt gibt, ja, den man sich verfangen kann.
Absolut.
Ja, das ist für wahr ein Rabbit Hole. Und es ist absolut nachvollziehbar, dass wenn man so eine Liebhaberei hat wie du mit Catan, wenn man da auch wirklich so eine emotionale Nähe zu aufbaut, dass man dann nochmal einen Euro pro Karte zahlt. Ich finde, das ist vollkommen legitim und auch nachvollziehbar. Hast du denn schon mal Catan Connect gespielt? Hast du diese Erfahrung machen können?
Ja, bei euch im Januar in Homburg. Sehr cool. Wollte ich auch Johannes fürs Vorbereiten sehr danken. Der hat das toll moderiert. Und es hat für mich tatsächlich auch einfach dem Spiel absolut neuen Wind eingehaucht. Also ich bin jetzt wirklich so weit, dass ich sage, eine Runde zusammenbekommen, wo alle gleichermaßen Lust auf Catan haben, ist nicht mehr so einfach, würde ich sagen. Aber durch Catan Connect und dieses schnelle Spielen, ich meine, wie lange haben wir gebraucht? 30, 35 Minuten vielleicht. Und das ist ja dadurch, dass der Rundentimer immer rund abläuft, viel länger kann es ja gar nicht gehen. Und das ist, glaube ich, was dem Spiel sehr gut tut.
Okay, also es ist interessant, diese Haltung auch zu hören, denn ich erlebe immer wieder, dass dieses Spiel sehr polarisiert, weil ich erlebe es so wie du. Ich mag aber auch Hektik in Spielen. Es gibt auch Menschen, die überhaupt keine Hektik mögen, die halten da ihre Finger von.
Ich denke, jemand, der natürlich Catan, noch keine Erfahrung mit Catan gesammelt hat, für den ist das natürlich eher schwierig. Ne? Das haben wir auch in der Runde in Homburg gemerkt. Da waren natürlich auch Leute dabei, die tatsächlich, soll es geben, noch nie Catan gespielt haben. Aber ich fand es wirklich, ja, also mich hat es eher wieder zu dem Grundspiel eher wieder hingezogen.
Okay. Und bist du denn der Typ, der Catan eher mit Erweiterung spielt oder das Grundspiel?
Das Grundspiel funktioniert für mich schon gut. Die Städte- und Rittererweiterung mag ich aber auch sehr gerne. Mit den Seefahrern konnte ich irgendwie nie so viel anfangen, weil es ist einfach noch eine weitere Straße, die man dann errichten muss, um dann auf so eine kleine Inselchen wegen ein, zwei Gold. Ne? Das hat mich irgendwie nie so abgeholt. Aber Städte und Ritter ist schon eine super Erweiterung gewesen.
Das stimmt. Und letzte Catan-Frage: Holz oder Plastik?
Natürlich Holz. Ich glaube, ich habe sogar zwei oder drei Ausgaben hier im Regal stehen.
Olli, Tobi darf bleiben, das ist okay, er hat den Test bestanden. Das ist
Tobi, ein zweiter Test für dich ist noch aufzulösen, wie die Leute dir auf Instagram folgen können. Wie heißt dort der Name, unter dem du dich rumtreibst?
Ich bin da zu finden unter Phytographien. Phyto setzt sich einfach aus meinem Nach- und Vornamen zusammen. Zu der Zeit, als ich den Account erstellt habe, war Instagram tatsächlich noch eine reine Fotoplattform. Deswegen fand ich den Wortwitz damals recht gelungen. Ist jetzt aber auch etwas überholt durch die ganzen Reels und TikToks, die dann mit zwei Wochen Verzögerung da reingespült werden.
Ja, da hast du für mich ein ganz großes Rätsel aufgelöst. Ich wollte nämlich wissen, was Phytographien sind. Ich wusste, dass es Lithographien gibt und habe dann mal so angefangen zu suchen, bin auf nichts gestoßen und habe das jetzt so ein bisschen sneaky von dir hören wollen. Ja, und jetzt Tobias Fischer, Phyto, jetzt ist es raus. Mein Account existiert auch schon seit 2018, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Dementsprechend kannst du auch auf diese lange Entwicklung in Instagram zurückschauen und ich würde an dieser Stelle auch mal ganz gern behaupten, dass Instagram mittlerweile für die Brettspielszene ein sehr ernstzunehmendes Medium ist. JD,
Olli,
auch ernst zu nehmen ist doch der NDR.
Der Norddeutsche Rundfunk, besonders
der Norddeutsche Seehundrundfunk.
Was zur... Ich möchte, glaube ich, keine Antwort auf diese Fragen, die ich gerade habe, Olli. Und besonders der Sender, Radiosender NDR 2, denn mit dem hatte ich vor Weihnachten noch, Anfang Dezember war das so, glaube ich sogar, ein Interview. Und die haben mich gefragt, welche Spiele man denn so gut spielen kann. Und das waren einmal irgendwie die Spiele, die man gut zu zweit spielen kann, Spiele, die Freundschaften beenden können und noch zwei, drei andere Spiele. Ja, ich würde sagen, ich habe da mal ein bisschen was erzählt. Und das war ganz witzig, weil irgendwann kam ich zur Arbeit und meine Chefin sagte, du hast eine sehr schöne Radiostimme. Ich sage, was? Ja, ich habe die heute im Radio gehört. Ich sage, oh, alles klar. Ja, zu solchen Szenen kommst, wenn du da beim NDR halt was sagst.
Ja, offensichtlich wurde es schon ausgestrahlt, aber niemand von uns hat es bisher gehört.
Wirklich nicht.
Und die Redakteurin, die lässt uns da noch so ein bisschen zappeln.
Nein, da muss ich kurz korrigieren, weil sie hat mir tatsächlich heute geschrieben. Sie kam heute wohl aus dem Urlaub wieder.
Ach, und heute?
Sie kam, ich komme noch mal rein. Ja, da muss ich kurz revidieren. Sie kam heute aus dem Urlaub wieder. Da gehe ich jetzt von aus, weil sie mir heute alle gute, frohes Neues gewünscht hat. Und sie war der Auffassung und dachte, dass sich die Kollegen schon gekümmert hätten, haben sie aber noch nicht. Sie kümmert sich jetzt drum und sobald wir das wissen, werden wir das gerne der Allgemeiner zur Verfügung stellen.
Ich bin schon sehr gespannt.
Ich auch.
Ja, und JD, wir bleiben noch mal ein bisschen medial unterwegs. Du und ich durften bei Better Late Than Never dieses Jahr schon mit podcasten. Fabian und Daphne haben uns wieder sozusagen so lange geschmeichelt, bis wir ganz vergessen haben, dass die ja eine Top 10 Spiele 2025 vorbereitet haben wollten.
Nein, nein, da muss ich kurz einhaken, Olli. Es war eine Aneinanderreihung von mehreren Titeln, die wir über das Jahr gespielt haben und die uns gerne gut gefallen haben.
Genau, das haben wir zumindest mal für unseren Teil daraus gemacht. Ganz getreu unseres Mottos, wir machen keine Top-Listen. Aber da waren sehr, sehr schöne Spiele dabei und wir haben es insgesamt 3 Stunden miteinander ausgehalten. Auch deswegen, weil wir sogar noch über negative Spielerfahrungen 2025 gesprochen haben. Bitte hört da unbedingt rein, nicht wegen uns, aber wegen Daphne und Fabian und dem ganz großartigen Podcast Better Late Than Never.
Ja, also es war eine großartige Zeit und ja, immer wieder gerne und da. Vielleicht lassen Olli und ich uns auch zur Aneinanderreihung von netten Spielen verleiten. Eine der wenigen Ausnahmen.
Annika und Tobi, wir sind gleich durch, aber es ist halt tatsächlich wahnsinnig viel passiert. Denn JD, du bist momentan der heißeste Scheiß irgendwie nördlich des Weißwurst-Äquators. Du warst auch beim Boardgame Jam.
Oh, das war eine super tolle Erfahrung. Es war jetzt am Wochenende in Schmitten im Taunus. In einem Tagungshaus waren ungefähr 70 Leute, unterschiedlichster Couleur. Es waren AutorInnen da, IllustratorInnen, VerlagsmitarbeiterInnen, PädagogInnen, alles von bis. Und haben in 2,5 Tagen wirklich eingeladen hat die Bundeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit Lukas Boch, dem Boardgame-Historian, und seiner Freundin, Frau Anna. Und die haben wirklich was total Geniales auf die Beine gestellt. Die haben es geschafft, innerhalb kürzester Zeit, 10, 15 Brettspiele zum Thema Demokratiekompetenz auf die Beine zu stellen. Da sind so coole Sachen bei entstanden. Und du hast gemerkt, so am ersten Tag ging erst mal das Kennenlernen los und die haben das richtig cool alles eingerahmt. Ja, ich hoffe, dass da einige Sachen wirklich auch auf den Markt kommen, weil da waren richtig, richtig toll. Ich darf nicht darüber sprechen, klar, weil das Prototypen sind und weil das alles Entwicklungsstadien sind. Aber da waren das... Boah. Also ihr merkt, es war einfach cool.
Man spürt deine Begeisterung.
Dankeschön. Und dann, du konntest dann auch mal mit den Leuten einfach, das war so alles auf Augenhöhe und ja, auch da, heute habe ich so diesen Con-Blues, weil diese beiden Tage so produktiv waren und einfach so geprägt von, wir ticken hier alle gemeinsam gleich und ja, du musst nicht erklären, warum du Brettspiele magst. Ein Zitat war, boah, cool, ich muss niemandem erklären, was Size ist und was oder was Brettspiele sind oder was ein Meeple ist. Das fängt ja dann schon rudimentär an. Ja, das waren so ein bisschen, also die anonymen Ludohodika haben gefehlt, weil das hätte auch die Überschrift dieses Wochenendes sein können. Es war richtig, richtig toll.
Ja, und du hast ordentlich genetzwerkt dann auch über dieses Wochenende, zudem, dass du natürlich auch mit Inhalt dazu beigetragen hast. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann werden wir doch die ein oder andere Stimme, die an diesem Wochenende mit dir im Taunus unterwegs war, auch bald im Podcast hören können.
Das ist richtig. Ich kann schon mal so viel verraten, dass auf jeden Fall Lukas Boch noch mal zu uns kommen wird und mit uns podcasten möchte. Dann möchte auf jeden Fall Lars Michael Stock, der Erfinder von Dindex, noch mal mit uns podcasten. Und einige andere, die ich an dieser Stelle auch nicht verraten möchte, so ein bisschen Überraschung bleibt dann doch. Aber auf diesen Damen könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Die werden in Zukunft, naher Zukunft auf jeden Fall bald zu uns kommen und über ihre Sachen sprechen. Richtig cool.
Ja, das war doch jetzt ein super Schlusswort für unser nächstes Thema aus der Lameng. Und da gucken wir mal, was wir in letzter Zeit so gespielt haben und was uns begeistert hat. Fang doch du mal an, Olli.
Oh ja, das mache ich sehr gern, denn ich habe in der letzten Zeit wahnsinnig viel gespielt. Und eine Sache, die ist mir so in Erinnerung geblieben, die ist mir so hängen geblieben. Ich möchte euch davon berichten. Ich habe Luthier gespielt. Und Achtung, Bildungsauftrag jetzt gleich an den Anfang. Ein Luthier ist ein Geigenbauer. Wusste ich nicht, hat mir allerdings meine Frau erzählt. Denn sie spielt Cello und Luthier entführt uns in das Zeitalter des Barock, der musikalischen Klassik und der musikalischen Romantik. Eine Epoche, die mir nicht wirklich belangloser sein könnte, wenn ich nicht da ein ganz großartiges Worker-Placement-Spiel daraus entwickelt hätte, das in seiner super hübschen Deluxe-Version mich vollkommen in den Bann gezogen hat. Luthier ist ein kleines Erklärarschloch, denn es ist tatsächlich etwas aufwendig, das alles zu erklären, bis man das dann alles losgeworden ist. Aber man hat Arbeiter mit verschiedenen Stärken. Man hat 5 Haupteinsatzpunkte, bei denen man dann Sachen machen kann, die Gunst eines Mäzens an sich reißen, der dir dann immer Geschenke gibt in Form von Rohstoffen. Du kannst dir die Blaupausen für Instrumente besorgen, die du dann in deiner Werkstatt herstellst. Allerdings müssen die natürlich dann erstmal über die Grobarbeiten zu den Feinarbeiten und dann wiederum an die Mäzene ausgeliefert werden. Du kannst sogar kleine Auftritte machen, die du brauchst, um deinen Mäzenen dann milde zu stimmen, damit sie immer wieder geduldig warten. Denn die quengeln, auch die haben eine Zeitleistung. Wenn die abläuft, dann stürmen sie aus deinem, ich weiß nicht, was das ist, Atelier oder sowas und kosten dich Siegpunkte. Und du hast so viel zu bedenken und bist gleichzeitig natürlich auch immer in einem Wettkampf, denn die Worker, ich habe es gerade eben schon gesagt, haben verschiedene Stärken und die Person, die hat einen stärkeren Worker eingesetzt, dann macht die Aktion vor dir. Das kann also dann sein, dass die Laute, die du bauen möchtest, gar nicht mehr da ist oder dass das Konzert, das du geben wolltest, nicht mehr da ist. Mann, was ein schönes, großartiges, begeisterndes Spiel. Luthier mit diesem sehr schwierigen Namen, boah, hat mich geflasht.
Olli, es ist so schön, dass sich das jetzt aufgelöst hat. Weißt du, ich habe verstanden, ein Galgenbauer. Das hat mir meine Frau erklärt. Weißt du, und dann habe ich so kurz gestürzt und habe gedacht so, hä? Und dann löst es sich auf, als du ins Detail gingst. Und ich dachte, oh Gott sei Dank, okay, alles klar.
Genau, da gibt es noch ein anderes Spiel, das heißt Galgenbauer, da hast du so eine schwarze Mütze auf dem Kopf. Und nee, Luthier, würde ich euch so wünschen, dass ihr das bei Gelegenheit spielen könnt. Tobi, wir vielleicht ja schon in 14 Tagen an dem Elmsteiner Talwochenende von Johannes, da schleppe ich das mit und da haben wir uns ja für den Samstagvormittag vereinbart und verabredet. Du hast den Wunsch geäußert, Wasserkraft zu spielen. Ich äußere jetzt den Wunsch, mit dir Luthier auch spielen zu können. Da guck mal, wie sich der Tag so entwickelt. Aber mach doch du einfach mal gerade weiter mit Aus der Lamelle. Was hast du in der letzten Zeit gespielt, was dir so positiv in Erinnerung geblieben ist oder wo du gesagt hast, nö, das war gar nicht so geil?
Ich habe tatsächlich aus beiden Kategorien was mitgebracht. Also zum einen von unserem gemeinsamen Wochenende. Da kannst du vielleicht mir auch noch ein bisschen helfen, weil es ist jetzt erstmal bei einer Partie geblieben. Und zwar hat deine Frau, die liebe Andrea, Fabian, Daphne und mir, Daphne hatte, glaube ich, schon eine Partie auf dem Buckel, aber Fabian und mir, Papyria gezeigt. Ein unfassbarer Punktesalat mit mehreren Leisten. Ich muss zuerst meinen Spielstein entwickeln, um überhaupt steuern zu können, mehr Punkte bekommen zu dürfen. Wir laufen in einem Rondell mit 2 verschiedenen Figuren, einmal mit unserem Boot und auf dem äußeren Rondell mit unserem Wanderer. Durchforsten wir da eben Euphrat und Tigris. Das Mesopotamien-Spiel ist ungefähr so vor 3.500 Jahren angesiedelt, zeitlich, thematisch. Und ja, also zum einen hat Andrea das so super erklärt. Sie sagte, du wärst der noch viel bessere Erklärbär. Aber so arg viel besser kann ich mir das gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Was hast du noch zu Papyria beizutragen, Olli?
Ja, Papyria war, das nehme ich jetzt mal vorweg, in der Folge bei Daphne und Fabian eins dieser Spiele, das ich für das Jahr 2025 präsentiert habe, eben im Bereich der Expertenspiele. Es hat auch einen ganz, ganz tollen Eindruck auf mich hinterlassen. Zum ersten Mal gespielt in Bonn, nicht so richtig verstanden, was zu tun ist, weil auch die Erklärung durchaus ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, aber sofort gewusst, dass das ein Spiel ist, das ich mag. Insbesondere das Plättchenbaumoment, bei dem ich mir mein eigenes, ja, Königreich da mache und mit einem Mechanismus, den ich vorher so nicht kannte, nämlich, dass ich einen Arbeiter immer auf das letztgebaute Plättchen bauen muss und nur von diesem Plättchen aus weiterbauen kann. Ich bin also nicht frei in meiner Wahl. Das hat es mir sehr, sehr, sehr angetan. Freut mich, dass es dir Spaß gemacht hat. Finde ich auch ein mega tolles Spiel.
Und Olli, kannst du noch mal die eine Ressource, also ich habe es mir auch von Andrea erklären lassen, war auch hervorragend. Kannst du noch mal kurz sagen, wie diese eine Ressource heißt, die Steine?
Lapislazuli meinst du wohl?
Ja, Lapislazuli, genau.
Und Papyri, genau. Der selbstgemachte Plural von Papyrus. Annika, was hast du denn gespielt in der letzten Zeit?
Ja, also definitiv was mit, wie sagst du das immer, mit weniger Fleisch? ich bin ja immer auch vom Berufswegen und auch privat eher im Kinder- und Familienspielsektor unterwegs, weil ich habe 2 Kinder, 3 und 9. Und arbeite in der Grundschule, in der freien Schule als Fachkraft für Gesellschaftsspiele tatsächlich und darf da den ganzen Tag immer mit den Kindern tolle Sachen ausprobieren. Und unser Highlight war in letzter Zeit war Biber Gang. Und zwar hat unsere große Tochter das von JD bekommen. Als kleines Dankeschön, weil sie bei unserer Veranstaltung Spülmoor als Kindererklärbär mitgemacht hat. Und das ist eigentlich ja eine kleine Variante von Sky Joe, kann man sagen. Ich persönlich mag das lieber als Gaijo, gerade mit Kindern, weil das ein bisschen kurzweiliger ist. Das Kartenraster, was man hat, ist ein bisschen kleiner. Und man hat so einen kleinen Biber-Joker, das ist ganz süß gemacht. Und das spielen wir jetzt, seitdem es bei uns eingezogen ist, jeden Abend. Danke dafür. Nein, aber es ist wirklich ein tolles Spiel und ja.
Auch ein tolles. Habt ihr Biber-Bande schon mal gespielt?
Nein, Biber-Gang. Nein. Das ist nicht Biber-Bande.
Ich komme noch mal rein. Biber-Bande, kennt ihr das Universum darum zu? Biber-Bande?
Leider nein.
Nee, aber besser als Skyo hört sich für mich an, als würde ich spielen wollen.
Oh, das ist die Referenz, alles klar. Ich mache einfach weiter. Ja, gutes Spiel ist eine gute Überleitung, denn ich habe auch ein sehr gutes Spiel gespielt, auch auf unserem Wochenende, Olli. Und zwar hat unser lieber Chris hat sein Versprechen eingelöst und uns Nemesis erklärt. Und das ist ein Spiel, was ich selber mal hatte und leider nie die Gruppe dafür gefunden habe. Und ich muss sagen, jetzt muss meine Frau weghören. Das wird irgendwann wieder bei uns einziehen. Also wenn es jemand günstig zu verkaufen hat, gerne Bescheid sagen. Ich finde, diese Immersion ist einfach großartig. Ich bin ja für jede Art von semi-kooperative Geschichte zu haben. Und das ist narrativ so cool erzählt. Aber es haben schon viele andere Leute über Nemesis tolle Sachen erzählt. Aber meine Spielerfahrung war einfach großartig. Es gab da eine Situation, da hat dann ein 11-jähriges, ich glaube 11, 12 war sie, Kind mitgespielt. Und ich habe gesagt, naja, ist das vielleicht nicht das richtige Thema? Und der Papa sagt, doch. Ist schon okay, die hat schon ganz andere Klopper gespielt. Ich sag, okay. Und dann haben wir das zu fünf durchgerockt und das war echt gut. Schöne Spielerfahrung.
Machen wir noch eine schnelle zweite Runde. Ich bin auch ganz heiß darauf, euch zu sagen, wie gut mir Hobbit hin und zurück gefällt. Da haben wir jetzt diese erste Reise willkommen da in Hobbingen, als die 12 Zwerge ankommen und Gandalf und Thorin Eichenschild da noch oben in den Ecken lungern. Jetzt ein paar Mal gespielt, haben das auch anderen Leuten gezeigt. Das macht mir richtig Freude und da freue ich mich tatsächlich durch das Buch zu rollen und zu würfeln und die verschiedenen Ideen da kennenzulernen, die sich Knizia ausgedacht hat. Eine sauschwere Schachtel für das, was drin ist, weil eben halt ganz dicke Pappe benutzt wurde. Allein die Bücher wiegen ungefähr so viel wie ein Kleinwagen. Also ein ganz, ganz positive Eindrücke, die ich da bisher gesammelt habe. Ein Kapitel kennengelernt, mehrfach gespielt, 7 Kapitel warten noch auf mich. Der Hobbit hin und zurück, das wird für mich ein Fest werden, das noch komplett kennenlernen zu dürfen.
Ist bei mir auch ganz oben auf der Liste. Ich glaube, ich habe es sogar schon bestellt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ist ein bisschen was unterwegs, sagen wir es mal so. Vielleicht, ich glaube, es ist dabei. Ich werde es erleben.
Hau noch eins raus, hast du ja gesagt, du hast auch eine negative Spielerfahrung gemacht.
Ja, aber das ist einfach nur auf mich und meine Frau bezogen, weil wir sind einfach zu doof für alles, was Exit, Unlock, Adventure Game und Sonstiges angeht. Wir haben es jetzt, Exit haben wir probiert, Einsteiger, das klappt alles schön und gut. Unlock sind wir auch einfach nicht warm mit geworden. Und jetzt haben wir gesagt, hier Adventure Games, Thema, 3 Fragezeichen, Fall irgendwie irgendwas mit einer Statue. 3 Fragezeichen ist voll unser Ding. Wir hören das mehr oder weniger jeden Tag zum Einschlafen, ja, laufen die alten auch. Folgen aus den 70er, 80er Jahren. Aber auch da, das Thema rettet es nicht für uns. Wir sind zu doof dafür. Also wir bleiben da nicht am Ball. Uns passiert da zu wenig. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Es war jetzt wirklich der letzte Versuch in diese Richtung von uns.
Ein Mann verabschiedet sich mit seiner Frau von einem ganzen Genre. Das war's mit den Rätselspielen.
Okay, und exklusiv hier bei uns hört ihr, dass Tobi und seine Frau keine Adventure-Spiele zu spielen. Okay, wäre auch was fürs Boulevard.
Das würde in unser Brettspiel-Boulevard-Format reinpassen. Brett, wir decken auf. Die wahren Geschichten hinter den Brettspielgeschichten. Ja, wir haben ein wenig kreative Zeit miteinander verbracht. Es könnte auch sein, dass es immer sehr spät war, wenn wir auf solche Ideen kommen. Aber wenn ihr irgendwann mal ein unseriöses Brettspiel-Boulevard-Magazin hören möchtet oder sehen möchtet, dann wird's von uns gemacht.
Inklusive Ehekrisen.
Auch das wird unser Feature in der ersten Doppelfolge.
Oh ja. Und Dennis, der Würfel im Hintergrund, also Dice in the Background, der hat sich auch schon mal überlegt, also ob er Reporter werden möchte. Er ist dann als Dennis Wallraff der Investigativjournalist bei uns. Das ist schon mal.
Und ich sag euch, der liefert Bilder.
Aber hallo.
Annika, was hast du denn noch gespielt, außer etwas aus dem Biberbanden-Universum?
Ja, genau. Was wir auch viel gespielt haben seit unserer Veranstaltung da, Spielmore, ist Panda Royal. Das durfte unsere Tochter sich auch aussuchen. Sie durfte sich eins von diesen Testspielen da aussuchen, was wir dann kaufen. Und das war eben Panda Royal. Und das ist bei uns auch wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Also wir lieben das. Haben aber auch festgestellt, also ist auch gut, die Oma wohnt unter uns. Das ist praktisch, weil es macht echt Spaß, je mehr Leute man ist. Ne? Also wenn man so zu zweit, zu dritt spielt, ist es okay. Aber je mehr Leute man am Tisch hat, desto mehr Spaß macht. Das ist so unsere Erfahrung.
Ja, und JD, wir hatten ja die Gelegenheit, denn ihm auch jetzt die Erweiterung kennenlernen zu dürfen.
Ja, und die wird auch definitiv einziehen, weil ich finde die absolut sinnvoll. Das ist eine sinnvolle, erweiterte Erweiterung, sagt man das so schön.
Ja, im Februar wird es, glaube ich, soweit sein, wenn ich Julia von Spiel das richtig verstanden habe. Dann wird es eine Erweiterungskiste geben, in der drei Würfelmodule drin sind. Ein 100-seitiger Würfel, den man sich erarbeiten kann. Ein Würfel, der schwarz ist, mit dem du neu würfeln kannst, allerdings dann immer einen Würfel weniger zur Verfügung hast, um Punkte zu machen. Damit bin ich ganz schnell auf die Schnauze gefallen. Mhm. Und ein Würfel, der für drei Farben zählt, nämlich für Rot, für Blau und für Lila. Den kann man da so ein bisschen mit reinmogeln, wie man das möchte. Ja,
wobei Rot ja nicht immer gut ist. Also da muss man ja schon Glück haben, dass Rot was Gutes ist.
Ja, aber Rot in Kombination mit den Schwarzen, wo du die nochmal würfeln darfst,
das kann stark sein. Kann natürlich, ja. Das ist,
und frag Johannes, ich sag's immer wieder gerne, frag mal Johannes nach den 100er-Würfeln, die haben bei ihm eingeschlagen wie eine Bombe. Es gibt nämlich auch 0-0, nicht wahr, Johannes? Zwinker, zwinker. Ja, also ziemlich cool, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen.
Und dein Spiel, das du noch gespielt hast, JD, für Aus der Lameng?
Ah, ich komme immer wieder, das haben wir auch am Boardgame Jam gespielt, mit ganz vielen tollen Menschen da. Und zwar Krach mit Kojoten. Ich liebe dieses Spiel einfach. Du hast eine Reihe von Karten, es ist eine Reihe von einfach nur Blödsitzaktionen, die man macht, ein Rhythmus, den man gemeinsam macht. Man muss sich auf die Nase drücken und Tut machen, man muss Kack-Kack machen, man muss...
Das so. Klingt total nach dir.
Das klingt ganz nach mir. Es ist ein Quatsch- und Albern-Spiel. Ich liebe es. Und ich habe mindestens vier Leute bekehren können, die es auch mochten. Und ja, vielleicht gründen wir eine Sekte in Zukunft. Ich weiß es noch nicht, aber ich mag es. Krach mit Kojoten, großartiges Kino.
Und war ja auch bei deinen liebsten Spielen 2025 dabei und hat Mietzekatze verdrängt, wie du gesagt hast.
Ja, verdrängt. Also die teilen sich quasi eine WG, die beiden. Aber ja, ich würde lieber Krach mit Kojoten spielen als Mietzekatze mittlerweile.
Das hast du nicht gesagt.
Hat er nicht gesagt. Doch, ja. Ich muss zu.
So, Annika, da hat er uns ein ganzes Jahr lang genervt mit Miezekatze, nur um jetzt zu sagen, das ist nicht mehr sein Lieblingsspiel.
Das war sogar Thema bei der Feier an unserem 10. Hochzeitstag. Hat er irgendwas mit Miezekatze und mein Mann hasst das. Ne? Also wenn ich meine, er hasst das. Und ich habe ihm im Vorfeld gesagt, mach das nicht, er reicht doch 10 Jahre in die Scheidung ein. Und was macht er? Zieht Miezekatze da aus dem Ärmel. Ja.
Annika, immer einen kritischen Blick auf die Gästeliste werfen.
Ich merke mir das für das nächste Mal, für die 20. merke ich mir das.
Kurzer Fun Fact, ich habe auch, also Annikas Mann heißt Dennis und Dennis habe ich auch irgendwann eine Postkarte geschrieben, so eine Miezekatze-Postkarte und die war adressiert an den ersten Vorsitzenden des Miezekatze-Fanclubs aus Friesland. Daraufhin habe ich nur einen Mittelfinger, glaube ich, geschickt bekommen oder so.
Ich habe die im Briefkasten gefunden und habe gesagt, wir haben eine Briefbombe und er, was? Ich habe gesagt, wir haben eine
Briefbombe gegeben. Ja, trotzdem ist Miezekatze ein tolles Spiel. Das möchte ich jetzt mal kurz. Oder Dennis? Ja, genau. Okay, lassen wir das. Ja, das war Aus der Lameng.
Und jetzt wird es so langsam Zeit, uns dem eigentlichen Thema dieser Folge zu widmen. Wir haben sie mal unter dem Arbeitstitel Destination Paradise gelistet. Tobias, worum geht es heute?
Ihr habt mir diesmal drei Themen zur Auswahl gegeben. Normalerweise gibt ja der vorherige Gast Themen weiter. Ich denke, das hat sich aufgrund von Jahreswechsel und Aufnahmeformaten irgendwie jetzt eben etwas zerschlagen. Und ich habe mir das Reisethema ausgesucht. Spiele, in denen es im weitesten Sinne um das Reisen geht.
Oh ja, und da sind wir sehr, sehr dankbar drum, denn da haben wir mit Sicherheit alle etwas zu sagen. Ja, du hast tatsächlich recht, diesmal mussten wir dir drei Themen untermogeln und JD, wir haben das so gemacht, drei Themen, über die wir sowieso ganz gerne sprechen wollen würden, die sich da nicht ergeben haben.
Ja.
Und für die Zukunft, Tobias, jetzt an dieser Stelle schon einmal der Hinweis, die nächsten drei Themen kommen bitte wieder von dir, die wir dann unserer nächsten Gästin, unserem nächsten Gast dann eben weitergeben. Und bevor wir allerdings feststellen, wer beginnt und wenn wir dann auch festgestellt haben, wer beginnt, dann festlegen, wer von uns dreien, Annika, JD und Olli, ein zweites Spiel vorstellt, damit wir wieder auf unsere 6 Spiele kommen, brauchen wir erst einmal Annika, die uns durch den Prozess leitet, wer denn beginnt. Annika, dir gehört die Bühne.
Ja, genau. Ich darf heute mal der Zufallsgenerator sein, sozusagen. Und Tobi, sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 5.
3.
Okay, ich stelle dir jetzt eine Frage und dann müssen die anderen schätzen. Und dann ist es so, wer am nächsten dran ist an der Lösung, der fängt an. Nicht der, wer die Lösung korrekt errät, habe ich das jetzt richtig, Olli? Ja, ne? Sondern der, wer am nächsten dran ist.
Ganz großartig, wie du in der Lage bist, dir innerhalb von 2 Sekunden Informationen, die ich dir in den Kopf werfe, so zu merken, dass sie gar noch Sinn machen, nachdem ich dich ganz eiskalt damit konfrontiert habe, dass du heute diesen Part übernimmst. Genau, wir spielen Otto Normalo, das Einschätzspiel von Piatnik, bei dem es nicht darum geht, die richtige Antwort zu geben, allerdings auch nicht darum geht, die falscheste aller Antworten zu geben, sondern eine Antwort zu geben, die möglichst in etwa ganz gut ist. Und das finden wir jetzt mal raus. Und JD,
ja?
Wer von dir oder von mir die beschissenste Antwort hat, stellt 2 Spiele vor.
Oh, das ist sowieso klar, dass ich das Urteil bin. Das können wir uns dir ersparen. Okay.
Okay, alles klar.
Tobias, du hast folgende Frage gewählt.
Genau, die Frage Nummer 3. In wie vielen Filmen spielte Tom Cruise in den 1980er Jahren mit?
So, und während Tobias jetzt schon mal denkt, Tobias, du wirst gleich die erste Antwort geben können, möchte ich sagen, das war das Jahrzehnt, in dem Tom Cruise mit dieser ganzen Scheiße begonnen hat, Schauspieler zu sein, wäre uns das doch nur erspart geblieben. Das war ein kleiner Rant gegenüber Tom Cruise, den ich als Schauspieler überhaupt gar nicht so mag. Wie ist denn das bei euch, JD und Annika?
Also ich habe grundsätzlich Schwierigkeiten damit, dass er Scientologe ist.
So, das ist wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also
das ist
ich kann
eher so mein
auch,
Thema mit ihm.
Genau, ich kann ihn auch schlecht angucken, ohne daran zu denken tatsächlich. Genau. Und das ist, schmälert das Erlebnis des Films irgendwie.
Mission Impossible zum Beispiel habe ich geliebt. Und nachdem, das ist so ein bisschen wie, ja, auch Harry Potter habe ich auch geliebt, bis ich wusste, dass sie halt eine transphobe, seltsame Frau ist. Mit noch seltsameren Ansichten. Die Autorin.
Ja, ja, das hat man bei vielen Dingen, ne? Also so war das bei mir mit Bill Cosby. Ich habe das auch geliebt, bis ich dann wusste, dass er da wegen sexueller Belästigung und Nötigung und sowas schuldig gesprochen wurde. Okay. Wusstest du noch nicht? Nee, das ist so schön, dass ich dir jetzt auch verdorben habe.
Okay. Tobi, was ist bei dir? Hast du auch sowas?
Also ich fand ihn einfach als Schauspieler nie sonderlich sehenswert, wenn ich ehrlich bin. Also bin da gar nicht reingerutscht großartig in die Mission Impossibles. Und ich habe nicht sonderlich viele Filme mit ihm gesehen tatsächlich. Aber auch schon wegen so einer Grundabneigung.
Aber hau mal eine Zahl raus. Was glaubst du, wie viele Filme er gemacht hat? Allerdings nicht die beste und nicht die schlechteste Anzahl der Filme.
Ich glaube, so arg viel wird es noch nicht gewesen sein. Weil wie viele Filme kann man denn so im Jahr drehen als Schauspieler? Ich sag mal 6.
Ich glaube tatsächlich, dass wenn du erstmal in dieser Hollywood-Mühle drin bist, du locker in der Lage bist, 2 bis 3 Filme zu machen. Und ich tippe mich mal so vor und sage, ab 84 war er produktiv, dann macht er 2 bis 3 Filme im Jahr. Dann sind das dann noch etwa 18 Filme für die 80er.
Okay, also ich glaube auch, so gerade so die 80er, die haben ja auch dann alles gemolken, was nicht irgendwie nied- und nagelfest war, was irgendwie Erfolg versprach. Ich sage 17. Immer einer weniger als Olli, egal was.
Okay, ich löse das Ganze jetzt mal auf. Es sind 13, was ja bedeutet, dass du am nächsten dran bist.
Das heißt, Olli muss 2 Spiele vorstellen.
Moment, das müssen wir jetzt erstmal in der Otto-Normale-Logik auflösen. Oh, Tobias sagte 6 Filme. Mhm. Ich sagte 18 Filme. Damit ist Tobias, also ich bin 5 davon entfernt. Ja. Du bist am weitesten davon entfernt. JD ist am nächsten dran. Das bedeutet, JD beginnt.
Oh mein Gott.
Und ich mache 2.
Ja. So, haben
okay.
Wir das nochmal aufgedröselt.
Wahnsinn, wie das funktioniert hat.
Ja, ihr Lieben, ich fange direkt mit meinem Spiel an und es ist eine ganz, ganz große Franchise-Liebe. Wer mich kennt, der weiß, dass ich Star Trek eins der tollsten Franchises auf der ganzen Welt ist. Und ich mag aber genauso gut Star Wars. Also mit Fantasy kann man, mit Science Fiction kann man mich im Allgemeinen sehr begeistern. Jetzt mag ich aber auch Western sehr gerne. Und wenn man diese beiden Sachen miteinander kombiniert, dann bekommt man 1A Firefly. Ich liebe Firefly und ich bin einer der wenigen, die geweint haben und das ist wirklich so, weil die Staffel vorbei war. Fox hat einfach keine neuen Folgen mehr gedreht. Die haben dann so einen halbgaren Film gedreht, die dann irgendwie mit irgendwelchen Halblogiken noch einen Charakter getötet haben, wo ich mir dachte, das ist total unnötig. Danke dafür. Nichtsdestotrotz ist ein super tolles Spiel rausgekommen und zwar Firefly the Game. Firefly, das Spiel. es hat mich von Anfang an begeistert. Es ist ein Pickup and Deliver und du reist halt durchs Weltall. Es ist ja auch irgendwie was in einer Art Reise. Vom Spielprinzip her ist es gar nicht so schwer. Im Prinzip ist es so, dass du schlicht und ergreifend dass es sich in folgende Elemente gliedert. Du fliegst einfach durch den Raum, also nimmst einen Auftrag an, stellst deine Crew zusammen, fliegst durch den Weltraum.
Nein, durch das Verse. Du fliegst durch das Verse.
Ach, sorry, mein Fehler. Durch das Verse, natürlich.
Oh, die klären das irgendwie schöner als du.
Weißt du, auf wessen Seite? Okay, lass mal das. Sonst heuere ich dich nämlich nochmal an, weil das tun wir dann nämlich auch. Wir heuern eine Crew an, wir gehen einkaufen und dann gibt's Jobs. Und bei den Jobs gibt's nämlich einmal ganz stinknormale Jobs. Das sind diese stinknormalen von Y nach X, bringen das und das dahin, bringt ein bisschen Kohle, damit heuerst du neue Leute an und so weiter. Alles schick. Es gibt aber auch diese Misbehave-Jobs, diese unmoralischen, illegalen Jobs. Und du hast auch so ein kleines Moralsystem innerhalb deiner Crew. Das heißt, wenn du da... Jetzt musst du mir kurz helfen, Olli. Wie war es auch noch? Wenn du zu viele unmoralische Sachen annimmst, dann wollen die nicht mehr in deiner Crew sein, ne? War das nicht so?
Genau, dann werden sich Teile deiner Crew trennen. Du wirst gesperrt, bestimmte Planeten, glaube ich, anzufliegen. Aber du machst halt einen Arsch voll Geld.
Aber hallo, dann hast du noch so einen extra kleinen Stapel, wo du dann, ich glaube, Provokationsstapel heißt der, wenn ich mich recht erinnere. Dann musst du würfeln oder musst du andere Aufgaben machen. Und das ist ziemlich cool gelöst. Also ich hatte in jeder Runde, das habe ich relativ lange nicht mehr gespielt, aber ich habe immer sehr viel Spaß gehabt, wenn es durch das Verse ging bei Firefly The Game. Und jedem, der die Serie noch nicht kennt, sei diese herzlichst ans Herz gelegt. Also herzlichst, superlativst. Ja, jetzt mal eine Frage an euch. Habt ihr Firefly? Und es gibt auch ganz viele tolle Erweiterungen. Also da ist tatsächlich, das ist ein Spiel, wo bis auf eine Erweiterung so ziemlich alle echt cool sind. Eine ist nur so more the same, aber die anderen sind auch cool. Habt ihr Firefly gespielt? Kennt ihr Firefly?
Nein, also mir sagt das natürlich was. Ich habe auch schon gehört, dass das Spiel ganz toll sein kann, soll. Und aber die Serie ist schlicht und ergreifend an mir vorbeigegangen. Und da ich mich auch so ein kleines bisschen als Cineast sehe, würde ich es jetzt vermeiden, das überhaupt anzufangen, weil ich ja weiß, dass es eben ins Nichts verläuft. Und die Trauer kann ich mir dann sparen.
Diese Trauer willst du erleben, Tobias, an dieser Stelle. Hier, öffne dich, 14 Folgen, die 11-mal ganz großartig sind, weil du die skurrilste Crew der ganzen Welt kennenlernst, die fragwürdige Charakterzüge aufweisen, weil du dich entführen lassen kannst in eine Welt, in der Cowboys auf Pferden reiten und über ihrem Kopf eine Firefly drüber hinwegfliegt. Es ist etwas, was du schauen musst. Also ich glaube, ich habe diese Serie 4-mal gesehen. Ich hatte sie als VHS noch damals, sehr damals. Ich hatte sie dann als DVDs. Ich habe sie mittlerweile in Blu-ray. Ich habe sie auch immer wieder verliehen und nie wieder zurückbekommen. Mittlerweile hüte ich sie wie einen Schatz. Ich habe sie illegal gestreamt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich sie gesehen habe. Ich habe sie in den Niederlanden am Strand auf dem Laptop mit meiner Tochter im Zelt gesehen. Firefly hat eine ganz große Bedeutung, aber wir wollen ja nicht über die Serie reden, sondern über dieses Spiel. JD, du sagst noch zwei Dinge. Es ist ein Pick-up-and-Deliver-Spiel. Und es hat dieses Franchise, aber es ist ja dieses Fandom. Ich frage mich die ganze Zeit, würde mir Firefly auch Spaß machen, wenn ich nicht so ein großer Fan dieser Serie wäre, wenn ich nicht eine totale Freude hätte, wenn ich zum Beispiel Kaylee in meiner Crew hätte, wenn ich nicht Persephone als Planet anfliegen würde, wo ich weiß, was damals passiert ist. Und es hat natürlich diese absurd großen Geldscheine, mit denen du bezahlst, wenn so ein Job erledigt ist. Ich weiß nicht, ob Firefly tatsächlich das geilste Spiel ist, aber für jemanden, der die Serie mag, ist es ein unglaublich immersives Erlebnis.
Absolut. Wobei ich glaube, also ich kann diese neutrale Brille gar nicht mehr aufsetzen, weil ich die Serie so großartig finde, das Spiel dementsprechend auch. Also es hat seine Ecken und Kanten, ja, das ist schon so. Also manche Aufträge sind einfach stinkend langweilig und unkreativ. Das muss man aber zugeben, wenn du aber ja in dieser Lore drin bist, und ich glaube, das ist das Ding halt, so ein bisschen dieses Fandom, dann ist das egal, dann freust du dich einfach, dass du über diese Planeten hüpfen darfst und dass du gefangen wirst, dass du verfolgt wirst, dass du an der Serenity fliegen darfst und Serenity ist eine Raumschiffklasse. Das ist einfach so, guck, jetzt habe ich schon wieder Bock, die Serie zu gucken. Ich glaube, das mache ich nachher auch. So. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass es so gut gealtert ist, dass jemand, der Firefly nicht kennt, das auch so gut findet wie ich.
Ja, gut, damit haben wir doch das erste Spiel schon vorgestellt. Und wenn mich nichts täuscht, dann, Tobias, kommt dein erstes von zwei Spielen.
Ja, ich starte mit einem etwas kleineren Spiel, dann hinten raus noch was Größeres. Ich bin gespannt, ob wir auch eine Doppelung erreichen werden. Es ist so ein bisschen der Elefant im Raum, würde ich sagen. In meinen Augen zumindest, was Reisen angeht. Es ist das Spiel des Jahres 2024. Skyteam, weil ich reise ja schließlich mit dem Flugzeug an die Zielflughäfen. 23 erschienen, 24 dann die Auszeichnung im Deutschen bei Cosmos erschienen von Luc Cremant. Für mich eines der besten Spiele aus der Cosmos 2er Reihe, die ja grundsätzlich unfassbar viele tolle Titel vorzuweisen hat. Ja, was machen wir? Wir sind ein Pilotenduo, das versucht, nahezu unmögliche Landemanöver auf den verschiedensten Flughäfen zu absolvieren. Und eigentlich sind wir die ganze Zeit nur am Brände löschen. Entweder sind uns Flugzeuge im Weg, die wir dann per Funk aus dem Weg manövrieren müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass rechtzeitig die Bremsen vorbereitet sind, die Bremsklappen ausfahren, das Fahrwerk ausgefahren ist. Und ganz nebenbei müssen wir manchmal noch steile Kursen fliegen, um den Flughafen dann richtig zu erwischen. Und am Ende müssen wir dann eben schauen, dass wir möglichst wenig Schub haben, die Flügel in gerade stehen, damit wir eben nicht über die Landebahn hinausfahren oder mit dem Flügel zuerst auf den Boden aufditschen. Ich denke, es war in aller Munde die letzten zwei Jahre, aber für mich ist es so ein immersives Spiel und passt einfach so perfekt zu dem Thema, dass ich das einfach mit reinbringen musste. Was sind eure Erfahrungen? Ich denke, ihr habt es alle gespielt, nehme ich mal stark an. Mögt ihr es denn alle auch so gerne wie wir?
Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Ich oute mich hiermit. Es steht schon lange auf meiner To-Play-Liste. Ich habe es so angetestet auf der Messe. Ich fand es jetzt eigentlich so, fand ich es ganz ansprechend. Ich fand es ganz cool, weil ich das auch mal gut fand, so dieses Zweier-Ding und dann aber kooperativ, aber nicht so dieses, also sonst kommt man ja leicht bei kooperativen Sachen, ne, JD, so leicht da rein, so, ja, du machst jetzt das und das und das und das und dann mache ich das und das und dann, also dass es dann doch am Ende nur einer macht. Das ist da ja nicht, weil man ja immer so im Verdeckten auch ein bisschen agiert, sag ich mal. Deswegen, also ich glaube, ja, es wird für 2026 steht es auf jeden Fall auf meiner Liste, das auszuprobieren.
Ja, das hatte ich auch vergessen zu erwähnen. Es ist natürlich so, dass wir während der einzelnen Spielzüge, weil das Kommunizieren untereinander eigentlich gänzlich verboten ist, man kann sich vor dem Zug ein bisschen absprechen. Wir würfeln eben zu Beginn des Zuges unsere vier Würfel und müssen die dann eben Runde für Runde auf den entsprechenden Feldern positionieren.
Und genau das ist der Punkt, warum mir das Spiel nicht so gefällt. Ich mag also kooperative Spiele. Hört gerne bei Bretterlades in der Bar rein. Ich habe in dieser Aneinanderreihung von vielen Spielen, die wir gespielt haben und mögen, 3 kooperative Spiele drin.
Wow.
Erstmal haben die uns hypnotisiert, überhaupt reinzukommen, und die haben noch ganz viele andere tolle Sachen mit uns gemacht. Ich bin kein Freund davon. Ich habe das allererste Mal das mit Olli gespielt. Olli, unsere ersten, ich glaube, das war noch deine ersten Sky-Team-Erfahrungen, die ich recht erinnere.
Ich erinnere mich.
Und das war so kläglich, das war so jämmerlich, das war. Es hat noch nicht mal für einen Papierflieger gereicht. Also wir sind ständig abgestürzt. Also ich erkenne an, dass es ein gutes Spiel ist. Ich erkenne an, dass es eine steile Lernkurve hat. Ich kann verstehen, warum Leute das mögen. Aber es ist leider überhaupt gar nicht meine Sorte von Spiel. Es ist kooperativ, was mich schon begeistern muss. Und dann darfst du noch nicht sprechen. Nee.
Was eine Wohltat für alle anderen ist.
Ja. Ich habe es freundlicher formulieren wollen. Ich wollte sagen, er wird seiner Stärken beraubt.
Ich kann euch hören.
Tobias, bei mir stößt du wirklich offene Kabinentüren auf. Ich mag Skyteam total gern. Hab es jetzt auch schon 2026 gespielt, bin zuerst über Reykjavik drüber hinweg gedüst und dann doch gelandet. Es ist für mich eine unglaublich tolle Herausforderung, die ich managen darf auf meiner Seite und gleichzeitig allerdings auch so achtsam sein muss, was eben auf der Co-Pilotinnen-Seite ansteht. Tatsächlich ist es so, dass meine Frau sich in der Regel die orangenen Würfel schnappt, Co-Pilotin ist, ich dann der Pilot bin. Und also wir haben da riesengroße Freude und ist auch mittlerweile eins unserer Reisespiele, also tatsächlich auch Reisespiele, die wir mitschleppen auf die Reise, weil wir das zu zweit wahnsinnig gern spielen, weil es eben so abwechslungsreich ist. Und mir hat es auch tatsächlich wieder gereicht, dass ich die ursprünglichen Aufträge-Spiele, die Aufträge, die auf der Kosmos-Seite dann noch zu finden sind, da würde ich auch gar keine Erweiterung brauchen, weil wenn du nach einer gewissen Zeit diese Aufträge nochmal spielst, dann fühlen die sich immer noch frisch an. Da ist so viel drin. Und da musst du noch dein Flugzeug mit dem Treibstoff hier managen und dann musst du dann gleichzeitig noch irgendwie jemanden ausbilden und ihm auch noch einen Würfel schenken. Das ist richtig, richtig gut. Und ich freue mich total sehr, dass du diesen Elefanten im Raum genommen hast und schaue wieder mit einem kritischen Auge nach Ostfriesland, wie zurückgeblieben doch diese Spielkultur dort ist.
Hallo?
Oh, Otto, ich möchte mit einem Flugzeug fliegen.
Ja, Benjamin, das ist eine gute Idee.
Genau.
Der Elefant im Raum, genau.
Siehst du? Und jetzt, ich habe das nur noch nicht gespielt, weil JD es nicht mag.
Ach so, jetzt? Ich scheine einen großen Einfluss zu haben hier auf die Menschen aus Friesland.
Na gut, mach ich doch mal weiter. Mein erstes Spiel vereint alles, was das Reisen angeht. Und im Prinzip heißt es auch schon außerhalb unterwegs sein. Das Spiel heißt nämlich Abroad. Ist ein ganz neues Spiel. 2025 ist es erschienen. JD, wir haben es zusammen gespielt. Auf deinen Wunsch hast du es kennengelernt. Und wir haben die Aufgabe, innerhalb von 28 Tagen zu zeigen, dass wir uns in Europa die geilste Tour zusammenstellen können. Und die geilste Tour, die drückt sich eben in Siegpunkten aus. Europa ist in diesem Spiel in 10 verschiedene Zonen, sind es, glaube ich, eingeteilt. Von Skandinavien über die britischen Inseln bis in den Bereich Benelux-Ländern, bei dem Luxemburg vergessen wurde, ja, was Sandra immer wieder sauer macht. Und so der Westen mit Spanien und Portugal. Dann zieht sich über die Dachregion, dann nach rechts, in, da steht, glaube ich, nur Ost. Und also nennen wir es dann mal Osteuropa. Und dann kommt eben noch östlicher von Osteuropa. Dann ist unten, naja, also es sind diese 10 Zonen und letztendlich ist es ein Mehrheitenspiel. Ihr wisst ja, so Area Control ist nicht meine liebste Variante des Spielens. Und trotzdem finde ich es bei Abroad sehr angenehm, weil ich eben auf einem Tableau meine Reise planen kann. Das mache ich mit Karten, die zu verschiedenen Regionen gehören. Dort muss ich hinreisen, muss immer gucken, ob ich energiesparend mit dem Zug fahre oder ob ich Geld rausballer mit dem Flugzeug dorthin fliege. Dann bleibe ich da eine gewisse Anzahl von Tagen, versuche dann auch an einem besonderen Tag da zu sein, weil ich dann einen besonderen Bonus ausgeschüttet bekomme und versuche noch die ein oder andere Attraktion eben in dieser Region für mich in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel mit JD an einem FKK-Strand gewesen zu sein, was mir 5 Punkte und eine große Portion Charme gebracht hat.
Und einen Stern.
Schluckenstern. Ja, und Abroad ist so ein Spiel, das eben das Reisen vollkommen zum Ausdruck hat. Ich reise eben mehrfach über die ganze europäische Landkarte hin und her, halte mich an verschiedenen Orten auf, habe einen so dicken Stapel, lass mich lügen, sind vielleicht 200 Karten, so etwas in dieser Größe, die mich an entlegene Orte von Europa bringt, an denen ich auch teilweise schon war, wo dann auch so ein sehr emotionalisierender Moment kommt, wenn du dir denkst, ach, guck mal, die klasse Plitvicer Seen in Kroatien, da war ich schon. Kramt jetzt in eurer Erinnerung eure schönsten Reiseerinnerungen in Europa raus, insbesondere Skandinavien, Großbritannien, das bietet mir viel, die Cliffs von Moher. Also da passiert etwas mit mir, das finde ich ganz schön. Ich kann noch auf besondere einzelne Ziele spielen, die sind also als Postkarten dargestellt. Und das alles hat mir durchaus Freude gemacht. In der ersten Ausgabe von Abroad hat sich so der eine oder andere Fehler noch eingeschlichen, dass das nicht 100% mit den Farben und den Karten übereinstimmt. Und dass ich auch finde, dass vielleicht die ein oder andere Formulierung so ein bisschen Interpretationsspielraum auflässt. Es ist aber dann auch ein Spiel, bei dem ich so nach, ja, ich glaube, ich habe 8 bis 10 Partien gespielt, dann für mich festgestellt habe, ja, das hat mich jetzt sehr gut unterhalten und habe es dann einfach weitergegeben und freue mich, dass jetzt jemand anderes Spaß hat, durch Europa zu reisen. Aber das war ein Spiel, das zumindest mal so aktuell ist und mit diesem Reisethema, dass ich es gerne an dieser Stelle nennen wollen würde.
Tobi, hast du Abroad gespielt?
Tatsächlich nicht. Ich habe es nur in diversen Podcast-Formaten schon Berichte darüber gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass es was für mich ist, aber ich glaube auch, dass das jetzt nichts ist, was über Jahre hinweg im Regal bleiben muss, so wie Olli das jetzt auch für sich entschieden hat und seine Kopie weitergegeben hat.
Ja, also ich habe es einmal gespielt. Ich fand es total unterhaltsam. Ich kann Olli doch gut nachvollziehen und ich denke auch. Also es macht auf jeden Fall Spaß, weil man nimmt sich durch diese Area-Control-Mechanik gegenseitig die Region quasi weg, weil man da längere Zeit verbringt. Also Ollis Frau Andrea war gefühlt überall auf der Welt, immer und am längsten, weil ich glaube, sie hat die Partie auch gewonnen. Oder Olli, wenn ich mich recht erinnere, ja, ne?
Würde mich also wirklich irritieren, wenn sie nicht gewonnen hätte.
Und die, also ich muss sagen, die Bilder waren übrigens super schön. Und Fun Fact, wir waren ja in Straßburg und wir haben genau die Fachwerkhäuser gesehen, die wir da auf der Karte hatten. Das kann ich von meiner Bucketlist streichen.
Annika, kennst du Abroad schon?
Nee, noch nie. Tatsächlich ist mir noch nicht untergekommen. Aber klingt interessant. Ich werde mich da jetzt mal mit auseinandersetzen auf jeden Fall. Hat Lust gemacht.
Ja, mach doch mal. Warte aber vielleicht ab, bis die zweite Edition rausgekommen ist, weil dann One More Time Games versprochen hat, dass diese editorialen Fehler bereinigt sein sollen.
Das war jetzt Runde 1, oder? Oder
haben das ging ja wahnsinnig schnell.
Das ging fix. Kommen wir also zu Runde 2.
Genau, dann bin ich ja jetzt dran, richtig?
Ja.
Genau. ja, also das Reisethema tatsächlich, ich habe mich da, also schwer getan nicht, aber ich habe erstmal so ein bisschen, okay, was ist denn überhaupt ein Reisethema? Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und das wurde auch tatsächlich bei uns am Abendbrottisch kontrovers diskutiert, was denn eine Reise im Spiel ist. Und da haben wir so Sachen gesagt wie Dixit, weil man eine Fantasiereise unternimmt. Und ja, Zug um Zug natürlich, das ist der zweite Elefant hier im Raum, glaube ich. Ich habe mich dann aber nach einigem Hin und Her für Fairy Ring entschieden aus dem Repos Verlag, weil ich das Spiel liegt mir total am Herzen, weil ich liebe es einfach so sehr. Und ich habe das auf der Messe kennengelernt 2024, das ist auch erschienen, in Essen direkt da am Stand getestet. Und es ist einfach ein wunderschönes Drafting-Spiel, Engine Builder, finde ich, ist auch dabei, wo man die Fee über quasi Pilze hopsen lässt, um möglichst viele Mana-Punkte zu sammeln, die Feenenergie. Und es ist einfach vom Artwork und von der ganzen Aufmachung her super schön gemacht. Überhaupt nicht kitschig, also so wie ich das jetzt erzähle, klingt das vielleicht so ein bisschen nach Rosa und Glitzer und Mädchentraum und so. Das ist es nicht. Es ist wirklich sehr fantasievoll, ja, wie so eine, mir fehlen die Worte, wie so ein Fantasy-Buch im Prinzip auch, was durchaus für Erwachsene auch ansprechend ist, finde ich. Und man hat da so seine Karten und wählt dann eine aus, die man ausspielen möchte. Und da baut man sozusagen seinen eigenen Garten aus Pilzen auf. Jeder Pilz hat so eine andere Funktion und kann auf unterschiedliche Art und Weise diese Mana-Punkte generieren. Und dann hopst dann meine Fee, das sind dann 4 verschiedene an der Zahl, über diese Pilze. Und je nachdem, wo sie landet, generiere ich halt Mana-Punkte oder eben auch nicht. Und 20 Mana-Punkte sind ein Siegpunkt. Und wer am Ende am meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Das ist im Prinzip das ganze Grundgerüst von Fairy Ring. Und uns hat das sehr begeistert. Wir haben das auch jetzt viel gespielt. Ich wollte es nur gerade halt nicht vorwegnehmen. Also mein zweites Spiel zu dem Thema wäre MLM gewesen von Dr. Rainer Knizia. Aber du hast ja schon was mit Weltraum gemacht, deswegen habe ich mich jetzt für das andere entschieden.
Kann nicht genug Weltraumspiele geben? Hallo?
Ja, dass du dir ein richtig tolles Spiel ausgesucht, das also am allermeisten mich verzaubert hat durch seine wunderbare Darstellung der Pilze und des Materials.
Genau, ja.
Nicht so sehr durch das Spiel, aber auch das ist total knifflig, weil du versuchst ja auf dem besten Pilz dann stehen zu bleiben, der dann leider für dich gewertet werden muss, wenn ich eben da in deiner Pilz-Fairy-Stadt lande, aber eben halt auch bei mir punkteträchtig dann gewertet werden soll. Und das hat es durchaus in sich und das ist nicht banal.
Nein.
Also im Vergleich zu Pergola, wo du im Prinzip machen kannst, was du möchtest und am Schluss guckst du drauf und denkst dir, ja toll, ich habe einen Garten. Es ist also schon so, dass du hier so einen Fairy-Ring hast, einen Pilzkreis hast, der wirklich effizient sein soll, der Punkte ausspucken soll.
Ja.
Und Annika, da gibt's so eine ganz, ganz, ganz schöne Promo-Figur eines blauen Drachens. Ja. Hast du die?
Ja, natürlich. Ja, also ich nicht. Unsere Tochter hat sie. Aber ja. Also sie steht bei uns im Regal. Genau. Und also es gibt ja auch noch eine Variante tatsächlich mit so Zielkarten, die man dann auch noch versuchen kann zu erfüllen. Also wir mögen das wirklich, wirklich gern. Und spielen das regelmäßig. Und es ist halt auch jetzt seit eben der Messe 2024 in unserem Regal und wird jetzt auch in absehbarer Zeit nicht ausziehen.
Tobi, hast du das auch schon mal gespielt? Kennst du das?
Leider habe ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal davon gehört, aber ich finde, es klingt sehr nett und ich wäre sofort dabei bei einer Runde, wenn sich diese ergibt.
Vorsicht mit der Formulierung nett, weil nett ist ja immer die kleine Schwester von Scheiße.
Nein, aber so war es tatsächlich nicht gemeint.
Also ich habe das auch nicht so aufgefasst.
Ich hätte einen sarkastischen Unterton beigefügt.
Und Olli, kannst du bitte aufhören, Kraftausdrücke in unserem Podcast zu benutzen? Das wäre sehr nett.
Ach ja, stimmt. Unser Podcast soll ja frei bleiben von Kraftausdrücken. Richtig. Die wollen wir ja bei Better Late Than Never loswerden. Der verruchteste, verroteste Podcast der Welt.
Genau. FSK 18, USK 18, es ist alles ab 18. Aber die haben ihren Spaß, das kann ich dir erzählen. Die kommen auf ihre Kosten.
Ja, JD, kennst du Fairy Ring?
Nein, ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt.
Was?
Nein, ich weiß gar nicht warum.
Nächsten Montag.
Ja. Ich bin, also bei Repo-Spielen bin ich aber grundsätzlich erstmal dabei, weil ich über Repo nur wenig Spiele habe, die ich nicht mag. Gibt es überhaupt ein Repo-Spiel, was ich nicht mag? Weiß ich gerade gar nicht. Nö.
Tobi, dann können wir uns doch dein zweites Spiel anhören.
Ja, ich bin froh, dass JD mit dem Weltraumthema angefangen hat und das Reisen eben auch ein bisschen weiter interpretiert hat, so wie ich mir das auch vorgestellt habe. Mein zweites Spiel ist auch mein absolutes Highlight aus dem letzten Jahr. Ich würde es quasi in einer Liste ganz oben ansetzen. Ja, wir reisen. Und zwar, wo reisen wir hin? Wir reisen durch Mittelerde in Richtung des Schicksalsbergs. Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft. Es haut mich komplett aus den Socken. Diese Tischpräsenz, die Minis, dieser riesige Würfelturm von Barad-dûr, die Gefährten, die Karten. Es fühlt sich an, als wäre ich live dabei. Es ist der absolute Wahnsinn. Ja, es ist kein Pandemiespiel, aber es hat natürlich schon Mechanismen, die man aus der Pandemie-Reihe kennt. Und ich finde, es macht einiges noch deutlich besser als Pandemie. Aber das Thema holt mich ab. Also ich weiß nicht, es könnte wahrscheinlich auch ein deutlich schlechteres Spiel sein und ich würde es trotzdem abfeiern, allein wegen des Würfelturms. Ja, wie geht's euch damit? Habt ihr es gespielt? Mich hat es nämlich zum Beispiel sehr gewundert, dass es nicht bei euch Vieren keiner genannt hat, bei Better Late Than Never bei der Folge. Ich habe sie nämlich schon gehört. Ich war echt baff. Oder habe ich es überhört?
Nein, du hast es nicht überhört. Ich muss es immer noch spielen. Ich kann euch sagen, dass Stefan, der einzig wahre Stefan von den anonymen Hooligans, mich so heiß damit gemacht hat, dass ich richtig Bock darauf habe. Ich war immer erst skeptisch, weil Pandemie ist...
Ist schon schick, ne?
Ist schon, ja, aber... Oh, okay. Ja, alles klar, du hast mich jetzt gänzlich... Also Tobi hat mir gerade den Würfelturm gezeigt. Der ist groß und mächtig und groß. Und ja, also, und genau, und schick. Und unterm Strich.
Ich habe in meinen Notizen stehen fett, fett, fett.
Ja, das kommt hin. Also ich habe Bock, weil genau dieses Thema huckt mich ja auch absolut. Ich mag Herr der Ringe total gerne. Und wenn ich Ollis Blick so werte, bin ich der Auffassung, dass Olli eher nicht so gehuckt ist. Und da, Olli, erzähl doch mal gerne deine Erfahrungen zum Thema Herr der Ringe, das kooperative Spiel, was nicht von Rainer Knizia hier ist.
Ich habe tatsächlich eine sehr schwierige Erfahrung mit diesem Spiel. Gestartet bin ich mit einer sehr großen Vorfreude und einer unglaublichen Neugierde, weil Herr der Ringe als Romantrilogie und durchaus einen Einfluss auf mein Leben hatte, wie ich denn groß geworden bin, was mich so interessiert hat an Themen. Und gleichzeitig diesem Spiel allerdings auch immer anhing, ja, das ist halt eine Pandemie-Variante. Deswegen kam ich mit einer Präkonzeption dran, dass ich sage, möchte ich kennenlernen, aber hoffentlich ist es nicht nur wieder so ein Pandemie-Klon, weil Pandemie-Erlebnisse finde ich immer ziemlich dröge. Ich spiele, ich warte, irgendwann werde ich überrannt und ich spiele es halt noch einmal. Jetzt war ich in einer Spielveranstaltung und jemand, der das Spiel mitgebracht hatte, hatte sich die Zeit genommen, uns das Spiel zu erklären. Wir waren mit 4 Personen gestartet. Und während der Spielerklärung habe ich gemerkt, dass ich so eine innerliche Blockade kriege über die Zeit, die es gebraucht hat, mir das Spiel zu erklären. Und diese Person hat mir nicht wirklich das Spiel erklärt, sondern mir gleich eine Taktik erklärt, was ich also tun muss, um im Osten nach Mordor zu kommen. Aber dabei wollte ich doch nur das Spiel kennenlernen. Und dann kam dann irgendwann die Frage, ja, wählt euch doch mal bitte 2 Charaktere. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, ich möchte hier Aragorn, ich möchte Boromir, für mich die beiden wichtigsten Protagonisten. Und dann hieß es gleich, nee, die beiden zusammen sind aber nicht gut. Und ich dachte mir, Mensch, Frau, lass mir doch mein Spielgefühl. Ja, und dann habe ich mich da durchgesetzt und dann haben wir irgendwann angefangen. Und dann war es soweit, dass ich zum ersten Mal die Würfel in diesen fett, fett, fetten Würfelturm reinwürfeln wollte. Und dann hat sie die Würfel genommen, die Spielerklärerin, und hat die Würfel da reingemacht. Und spätestens das war der Moment, an dem der kleine, trotzige Olli einfach bockig wurde. Ich hatte dann überhaupt gar keinen Bock mehr, das Spiel weiterzuspielen, sondern ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist und habe dann auch entsprechend Dinge getan, sodass die Nazgul uns ganz schnell hier auf dem gefressen hatten. Also es war eine ganz schwierige Spielsituation für mich. Nichtsdestotrotz habe ich weiterhin dieses innere Feuer für mich, dieses Spiel kennenlernen zu wollen, weil es eben sehr viel eleganter ist als das, was ich von Pandemie kennengelernt habe und sehr abwechslungsreich ist. Ich habe nur eine Sache, auf die ich mich jetzt schon festlege. Mir ist das alles viel zu wuselig und viel zu klein. Die Scharen von Mordor, ich nenne sie jetzt mal die Orks oder die Uruk-hai oder sowas, JD, die sind so klein, die würdest du mit deinen Fingern zerdrücken, wenn du sie hin und her schieben wollen würdest. Und es ist halt sehr viel Bewegung auf diesen Karten. Die Nazgul wiederum sind so groß, du weißt gar nicht, in welchen Gebieten sie jetzt drinstehen, wenn du da zwei auf einmal hingestellt hast. Also es ist unglaublich unübersichtlich. Macht aber nichts. So muss das Leben als Halbling gewesen sein, wenn du einen Ring am Hals trugst auf dem Weg in Richtung Schicksalsberg. Ja, also wie gesagt, noch unentschlossen mit zwei Herzen ach in meiner Brust.
Ja, ich habe tatsächlich schon gehört, dass es auch Leute geben soll, die statt der Minis einfach einen entsprechend farbigen Würfel platzieren und dann auf die richtige Seite drehen. Also ich hatte keine Probleme damit. Vielleicht habe ich es auch einfach nur so gut gespielt, dass nie so viele Minis im Weg waren. aber
es ist Tobias der Bescheidene.
Nein, ich habe es tatsächlich auch schon solo gespielt, was für mich auch gut funktioniert. Ich war jetzt auch selber überrascht, dass ich zwei Koop-Spiele gewählt habe für heute. Aber anscheinend macht mir das Spaß, JD. Ne? Also.
Da kannst du ja nichts für. Ich habe noch Termine frei, wir können ja gerne mal drüber sprechen. Das ist okay.
Wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, muss dir bewusst sein, ne?
Die Akustik ist ganz schlecht.
Es sei denn, du machst halt den Olli und jagst halt absichtlich die Nachtschools auf andere.
Ja, ich kann mir das richtig vorstellen, weißt du? Olli ist da so mittendrin. Er hat den Ring. Hier sind wir.
Wenn ich versuche, nach Norden abzuhauen, genau.
Macht's gut, ihr Versager.
Ja, also ich bin tatsächlich auch über meine Rolle in diesem Prozess nicht besonders glücklich und ich habe da schon viel darüber reflektiert. Wie gesagt, gerne streichen war so eine der negativen Erfahrungen 2025. Nicht das Spiel, sondern eben halt die Situation, die ich da auch mit meinem inneren Grummeln da provoziert habe. Es waren 5 von 6 Spielen, oder? Das dann darf ich korrekt. Noch eins.
Eins darfst du noch. Olli, du hast das Schlusswortspiel.
Und vielleicht auch das Spiel, das für mich am allermeisten alle Knöpfe drückt, die ich mag. Denn wir haben eine Karte, über die wir reisen können. Wir haben bunte Würfel, die man einsetzen kann und die ich manipulieren kann. Und unsere Reise beginnt in Beijing. Und es ist ein Fortsetzungsspiel, das den Namen trägt Marco Polo 2 im Service oder im Dienst des Khan. So ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung. Und dabei reise ich auf den Spuren von Marco Polo, setze meine Würfel ein, organisiere Filiade, die ich dann wiederum eintauschen kann gegen andere Rohstoffe und versuche, die meisten Punkte zu machen, indem ich Städte in Fernost bereise, indem ich versuche, Siegel zu sammeln, indem ich versuche, Aufträge auszusetzen und bei dem ich mit meinen Würfeln so einen Worker-Placement-Moment erfülle. Das ist ein Spiel, das mir den Atem genommen hat, als ich das erste Mal gespielt habe. Und das ist auch eins der Spiele, die ich sofort erklären könnte, wenn ihr jetzt sagen würdet, komm, lass uns spielen und ich würde es rausholen. Ich könnte euch das Spiel aufbauen und sofort erklären. Und das haben tatsächlich nur wenige Spiele geschafft, dass ich es schaffe, ohne nochmal ins Regelwerk zu gucken, sofort losspielen kann. Und ich kannte das ganz alte Marco Polo-Spiel nicht. Das soll so seine Schwächen gehabt haben. An Marco Polo 2 habe ich wirklich gar nichts auszumäkeln, außer dass vielleicht die asymmetrischen Stärken mit der Charaktere, mit denen du starten kannst, vielleicht ein bisschen unbalanciert sein können, wenn du da jemanden hast, der das Spiel ein bisschen gut kennt. Der oder die kann das voll zu ihren Gunsten ausnutzen und dir dann eine lange Nase machen. Aber ansonsten ein Meisterwerk von Luciani und Tascini, zwei Namen, die ja immer wieder in meinem Leben auftauchen, wenn es um Eurogames geht. Ja, und das ist eben mein zweites Spiel, das ich euch heute vorstellen wollen würde.
Hat einer von euch das gespielt, Annika? Mhm. Tobi?
Ja, ich merke, ich habe halt noch Nachholbedarf. Ne? Es ist halt schwierig bei diesen 1000 Spielen, die im Jahr jetzt rauskommen auf dem deutschen Markt, allein im deutschen Markt oder noch mehr. Aber es klingt auf jeden Fall sehr gut. Nicht nur nett, sondern sehr gut, Olli.
Also wenn ihr bei Google eingebt, Marco Polo, Reise und Spiel, bekommt ihr bei Boardgamegeek das hier angezeigt, von dem Reiseveranstalter Marco Polo, ein Reisespiel. Das ist es übrigens nicht, von 1996. Ich habe nur den ersten Teil gespielt, Olli. Ich kann über den zweiten Teil gar nichts sagen. Der erste Teil hat mir aber sehr gut gefallen. Ich mochte diese vielen Würfelmechanismen, dass du es eben auf- und upgraden konntest, dass du die Würfel manipulieren konntest, dass du auf unterschiedliche Arten und Weisen Punkte machen konntest. Und es sah einfach auch verdammt hübsch aus. Also diese bunten, da hast du mich ja erstmal mit, ne? Bunte Würfel, die du als einsetzen kannst. Dann kamen noch asymmetrische Charaktere damit rein, die das Ganze nochmal, ich weiß gar nicht, wie es beim zweiten Teil ist. Beim ersten Teil, hat jeder auch einen anderen Charakter mit unterschiedlichen Startvoraussetzungen und Zielen und so weiter. Also ganz, ganz großes Eurogame-Kino.
Das waren jetzt unsere 6 Spiele. Und ich greife schon mal nach vorne. Das könnte heute schwierig werden, wieder mit dem Jacques Wiesel. Denn wir haben tatsächlich so sehr in den Nischen der anderen ein bisschen rumgekramt. Aber lass uns noch mal einen Schnelldurchlauf machen, dass die Spiele noch mal präsent sind im Kopf.
Ich habe die Serenity gesattelt und bin durch Swerve geflogen in Firefly, das Spiel.
Mein erstes Spiel war Sky Team aus dem Jahr 23.
Und ich hatte die Freude, euch als erstes Spiel Abroad vorzustellen. One More Time Games. 2025.
Ja, genau, dann war ich dran mit Fairy Ring aus dem Jahr 2024.
Dann hatte ich als zweites Spiel Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft, das neueste Werk von Matt Leacock.
Ja, das ist brandneu 2025, das brauchst du nachher noch, wenn wir dich zu einer Runde Bretzter zwingen. Und ich habe zurückgegriffen ins Jahr 2019, Marco Polo 2 im Dienst des Khan, ein großartiges Eurospiel. Kriegen wir in Jacques Wiesel heute auf die Reihe.
Wir können Annikas zweiten Pick nehmen, Lem, der zwar nicht dabei war, der aber auf Heckmecker Bravo-Weg beruht. Ich finde das super. So kriege ich Heckmeck auch noch mal in die Folge rein. Das ist super, das ist klasse. Danke, Annika. Ja.
Also du findest auch überall so einen Bratwurm, ne? Also, das
stimmt. Ja. Aber ich glaube, Olli, um deine Ausgangsfrage zu beantworten, da ja ein Kriterium sein soll, dass es alle gespielt haben, und ich glaube, viele Spieler haben nicht alle gespielt, müssen wir heute ohne einen Jacques Wiesel auskommen.
Ja, also es hätte mich gewundert, wenn es tatsächlich Firefly gewesen wäre. Das ist nur etwas für Nerds. Es hätte mich nicht gewundert, wenn es Skytchen gewesen wäre, wenn hier nicht die ostfriesische...
Ich bin's. Ist schuldig in allen Punkten. Schuldig im Sinne der Anklage.
Nee, ich glaube, er meint schon mich.
Naja, ich meine euch beide in diesem Fall. Annika, ich muss das jetzt ein bisschen differenzieren. Normalerweise konnte ich ja immer meinen ganzen Zorn Richtung Hospital auf eine Person kanalisieren. Ja. Da musst du jetzt tatsächlich durch.
Das macht nichts, weil ich bin ja gar keine echte Ostfriesin, Olli. Das ist ja überhaupt gar nicht schlimm.
Ja, also ihr macht das auch so, ne? Ihr verweigert eure Herkunft, wenn es euch gerade kommod ist, ihr Opportunisten-Inselanerinnen da.
Das ist gar nicht wahr. Ich als Franke sage dir immer...
Ja, okay, dann hatten wir Abroad, das mir beinahe selber nicht mehr eingefallen ist. Das war euch zu neu. Dann Herr der Ringe, das Schicksal der Gemeinschaft, zu wenig gespielt, um aufeinander zu kommen.
Ich finde diese Werten der Stimme total angenehm. Kannst du es noch weiter behalten? Ich fühle mich fast nicht schlecht.
Dann Annikas Spiel war Fairy Ring, das JD wieder nicht kannte. Und Tobi, du sagtest auch dass... Nicht. Nee, genau, aber es sei
die
nett.
Ostfriesen, ne? Wieder die Ostfriesen.
Ja, ja. Und dann ist es dann halt einfach so, wir haben heute 6 tolle Spiele vorgestellt, aber wir können uns nicht auf ein Jacques Wiesel einigen. In meinen Gedanken ist es wahrscheinlich Firefly, aber nur für den kleinen Olli.
Ein Ehren-Jacques Wiesel.
Ist aber auch nur teilweise richtig, Olli, weil Sky Team wurde ja schon mal ausgezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, stimmt. Genau. Da haben wir einen Rückgriff und sagen, Sky Team haben wir schon einmal... mit Maren Hoffmann, glaube ich, besprochen.
Ja, ich glaube ja. Es war eine Würfelfolge.
Dann, Tobias, bist du noch längst nicht vom Haken, denn wir haben noch 2 Dinge mit dir vor. Das erste, da musst du dich jetzt leider an JD anvertrauen. Der hat ein Brettstar vorbereitet zum Thema Spiele, die mit Reisen zu tun haben. Wir haben dich eben schon gebeten, nochmal die Jahreszahlen dir zu merken, die mit den Spielen verbunden sind, die du heute vorgestellt hast. Und das waren, Tobias?
23 und 25.
23 und 25. Du kennst die Regeln von Brettstar. Du bekommst die Spiele jetzt genannt nacheinander. Solange du Lust hast, solange du nicht Nein sagst, wirst du immer noch ein Spiel dazu bekommen. Und deine Aufgabe ist es halt eben, diese neuen Spiele in den Zahlenstrahl einzuordnen. Du hast Annika an deiner Seite. Das ist ein wichtiger Joker, den du jederzeit benutzen kannst, nicht nur einmal.
Ob das gut oder schlecht ist, sehen Sie nachher.
Sehen wir dann.
Und wenn JD fertig ist, geht's los.
Da-da-da-da-da, willkommen bei Brettstar. Also, das erste Spiel, was ich für dich habe, Tobi, das ist das schon einmal benannte oder mehrfach benannte Pandemie.
Gut, ich krieg's jetzt jahreszahlenmäßig nicht genau hin, aber ich meine, es war Anfang 2000er. Also es ist auf jeden Fall sowohl vor Sky Team als auch vor Schicksal der Gemeinschaft. Ich glaube so 2004 rum oder sowas.
Und das ist richtig. Pandemie ist nämlich 2008. Auf den Markt gekommen.
Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich auch geschätzt, weil das war mein allererstes Messe-Essen-Spiel, was ich mir gekauft habe.
Okay. Siehst du, deswegen sage ich, Annika ist ein wertvoller Joker. Mhm.
Aber da war ich mir jetzt wirklich relativ sicher.
Dann gehen wir weiter. Einer meiner Lieblingspodcasts, habt ihr ja noch eine Top-Listen-Folge gehört, die wir nicht haben, ist Darwin gefällt das. Und bei Darwins Journey segeln wir quasi alles nach, was Darwin so besucht hat. Wann ist denn das rausgekommen?
Ich meine, auch das müsste knapp vor Sky-Team sein, oder Annika, was meinst du?
Ja, ich würde es dazwischen machen. Ne? Ich würde es nach Pandemie und vor Sky-Team machen.
Ja, genau.
Machen.
Genau.
Genau.
Genau. Ja.
Wir erinnern uns, Sky-Team war nochmal wann?
23.
23. Darwin's Journey ist tatsächlich 2023 rausgekommen. Das heißt, es gilt trotzdem als korrekt, denn wie beim großen gedanklichen Bruder-Hits da auch, gilt die gleiche Jahreszahl, kann man davor und danach setzen. Okay, Pandemie, Darwin's Journey habt ihr korrekt einsortiert. Dann bleibt es bei dem nächsten Kracher, auch einem hervorragenden Reisespiel. Denn wir befinden uns im Mittelalter und wandern durch Orléans.
Ach.
Pandemie war 8. Hast du eine Idee? Also ich bin mir wirklich gar nicht sicher, ob es vor oder nach der Pandemie gekommen ist.
Sicher bin ich mir auch nicht, aber ich würde
fast... Ich würde aber eher sagen danach.
Das würde ich auch sagen. Also es war nicht weit danach, aber ich würde sagen, es war eher danach.
Und so 2010 rum.
Genau, das hätte ich ungefähr. Jetzt auch so geschätzt, so 2010, 11, aber... Boah, also sicher ist auch alles andere. Also
ja, eingeloggt.
Gut, also sagt ihr zwischen Pandemie und
Darwin's
Journey. Und das ist goldrichtig, denn in diesem sehr starken Jahrgang 2014 kam unter anderem Orléans mit raus.
Okay. Ist dein Lieblingsjahrgang, oder?
Ich liebe den. Da kamen so viele tolle Spiele bei raus. Und das war auch so die Zeit, wo ich wieder richtig in die Spieleszene mit eingegroovt bin. Oder einer der ersten Jahre. Von daher kann ich mir das so gut merken. Ab da ging es vorbei mit dem Kriegsfall. Gut, vorbei ging es aber nicht mit dem nächsten Spiel. Parks von Feuerland Spiele. Wann ist denn das rausgekommen?
Da bin ich tatsächlich komplett raus.
Ja, ich auch.
Feuerland gibt es ja noch nicht so ultimativ lange. Wie lange gibt's denn Feuerland? 10, 15 Jahre?
Ja,
wenn überhaupt?
Ja.
Oder?
Also eher länger noch nicht.
Wenn man 10 Jahre zurück, ich würde dann sagen, zwischen Orléans und Darwin.
Darwin, genau, ja. Also zwischen, was war es jetzt, 14 und 23, ne?
14, ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall zwischen den beiden.
Ja, würde ich auch sagen, aber das ist geraten.
Ihr nehmt A Walk in the Park. Na, 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 na. Aber ihr lasst es sich im Dunkeln stehen, denn 2019 kam dieses Spiel raus.
Ja.
Das ist quasi goldrichtig. Einsortiert. Dann haben wir ein vorletztes Spiel. Danach kommen wir nämlich noch zu dem Random-Spiel, Olli, ne? War das nicht so?
Genau, die goldene Kategorie.
Ich lade euch ein, einmal mit mir nach Japan zu kommen, und zwar im Spiel Let's Go to Japan. Und wann ist Let's Go to Japan rausgekommen?
Puh. War das nicht ein 24er-Titel? Das ist doch auch relativ neu.
Neu?
Ja. Gespielt habe ich es nicht.
Nee, auch nicht.
Also es ist auf jeden Fall älter als Schicksal der Gemeinschaft. Ja, ich würde sagen, es ist zwischen 23 und 25. Irgendwas davon wird sein.
Es ist neu, aber ich würde ich jetzt auch machen.
Ich würde sagen, es ist 24 oder 23 und da 23 ja auch richtig wäre.
Ja, genau, packen wir es dann.
Also packen wir es zwischen rein. Also zwischen Sky Team und Journey und Herr der Ringe. Schicksal der Gemeinschaft.
Und damit seid ihr der King of Tokyo. Wenn das mal keine wunderbare Überleitung ist. Ja, ihr marschiert quasi so durch. Wir hatten gerade schon mal Darwin als großen Gelehrten. Jetzt gibt es noch einen anderen Gelehrten, der auch... Achso, Olli, hab ich was vergessen?
Ja, also du wolltest ja schon weitermachen, weil die beiden so dermaßen im Fluss sind. Wir müssen allerdings Tobi noch hochachtungsvoll fragen, ob er weitermachen möchte. Stimmt. Denn das nächste ist ja die goldene Kategorie. Ein Spiel, das eher unbekannt ist, das vielleicht niemand bisher in den Flossen hatte, das man vielleicht schlecht einordnen kann. Und wenn du das verkackst, wären natürlich deine Punkte weg. Nicht, dass es etwas zu gewinnen gibt, aber das Ego rätselt natürlich auch mit.
Ich glaube, zusammen mit Annika bekommen wir das letzte auch noch hin.
Yes, we can.
Yes, Weekend. Okay, alles klar.
Und du bist heute Montag.
Wir hatten heute schon was mit Darwin zu tun. Und Alexander von Humboldt hat sich ebenfalls auf eine große Reise begeben. In Humboldts große Reise. Aus welchem Jahr stammt dieses Spiel und wo sortiert ihr es ein?
Uiuiui. Ui, ui.
Was heißt das übersetzt, Olli? Du sprichst die Sprache da besser?
Das heißt so viel wie oh la la.
Mais oui.
So in Ostfriesland sagt man Oha.
Ja, das ist eine Panikattacke, ja. Das stimmt.
Was war das? 2008 war das älteste, was wir hatten, ne?
Genau. Ja. 2008 Pandemie war das älteste Spiel, was ihr auf der Liste habt.
Und der Sprung dann war 8 bis 14 war dann das
genau.
Danach.
Genau.
Dann 19. Nee, 19 hatten wir gar nicht, ne? 23, 24.
Genau. Mhm.
Aber 19 hatte der auch mit Parks.
Ach ja.
Da war ja was.
Ich bin ja dazu da, euch so ein paar Tipps zu geben. Humboldts große Reise ist im Hochverlag erschienen. Da heißt er auch Hochverlag hinten mit einem Ausrufezeichen dran. Vorher hieß er ja mal ganz anders.
Ja.
Es wird also auch nicht so schrecklich alt sein. Nee. Also sagen wir, was hat man, 19, 14, sagen wir, doch, vor 19.
Vor 19, dazwischen, ne? Zwischen 14 und 19.
Ja.
Zwischen 14 und 19 und das ist Gold, richtig. Da. 2019 ist Humboldts große Reise erschienen.
Also wirklich, wirklich stark.
Aber ohne den Hochtipp wäre es nicht gegangen, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, da hätte ich es eher zwischen 8 und 14 eingeordnet.
Ja, ich war da tatsächlich auch kurz davor, also muss ich mich jetzt ja mal outen, dass ich gedacht habe, okay, es ist zwischen 8 und 14, aber ja.
Hat das Spiel schon mal jemand gespielt? Denn ich sehe es immer nur so bei der Spieleoffensive oder so als sehr günstig.
Ja, und sehr günstig heißt, liegt schon lange im Lager und muss endlich mal raus.
Meistens ja.
Meistens ja. Obwohl wir das bei Blubberwelt auch gedacht haben.
Das stimmt, das war
super.
Das war super, ja. Gut, nee, ich habe es auch noch nicht gespielt.
Tobi, wir lassen dich nicht gehen, ohne dass wir die wichtigste aller Fragen gestellt haben. Nämlich, möchtest du uns von deinem persönlichen Brettspieltraum noch berichten? Egal wie abgefahren, egal wie unrealistisch. Hier darfst du ihn äußern. Wir hören zu und versuchen, alles in Bewegung zu setzen, dass er in Erfüllung geht.
Eigentlich ist alles so, wie es läuft, wunderbar. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass es so bleibt, dass ich weiterhin die Zeit habe, dass meine Frau und ich weiterhin auch zusammen so viel Spaß an Brettspielen haben, weil ich track seit jetzt, glaube ich, im Dreivierteljahr ungefähr mit BG Stats, weil es mich dann doch irgendwann mal interessiert hat. Und ich würde sagen, ja, 95% der Spielzeit ist eben die mit meiner Frau. Und ich glaube, das ist sowieso eine ganz glückliche Situation, in der man sich befindet, wenn man eben gerne Gesellschaftsspiele spielt und dann in einer Beziehung ist, wo der Partner eben auch gerne spielt. Wir haben da im Freundeskreis auch Paare, da ist es eben genau anders, dass eben einer gerne würde und der andere so gar nicht bereit dazu ist und auch da gar nicht zu Kompromissen bereit ist. Das fände ich sehr schade. Deswegen bin ich da in Anführungszeichen bescheiden und sag, wenn's alles darf einfach so bleiben, wie es ist, auf das Spielen bezogen. Dann bin ich glücklich.
Das war wahrscheinlich der bescheidenste Wunsch, den wir hier jemals gehört haben. Mhm. Und dann drücken wir die Daumen, dass ihr zusammen noch viele Spiele entdecken könnt. Immerhin gibt es ja, du bist ja in einer wahnsinnig glücklichen Situation. Du wirst immer auf Leute treffen, die dir Spiele empfehlen, die du noch nicht kennst. Und die haben schon den Filter angeworfen. Die haben nämlich die wirklichen Krücken und Enttäuschungen der letzten Jahre rausgesammelt und kommen immer wieder mit einem neuen Spiel und sagen hier, das wäre es, das solltet ihr mal kennenlernen und werden euch immer wieder Perlen präsentieren. Das ist eine Situation, dafür beneide ich euch so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Das kann ich nachvollziehen.
Ja, Olli, das war's schon wieder, oder?
Ja, wir haben jetzt aber nochmal eine Situation zu bewältigen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Wie machen wir das mit dem Wumms?
Wir müssen bis 4 zählen. Ja, genau.
Stimmt. Also ich muss morgen um 8 Uhr in der Arbeit sein. Wir können noch viele Sachen vorbereiten. Wollen wir einfach mal alle zusammen 3, 2, 1 runterzählen? Vollkommen verrückt, mal was ganz Neues.
Glaubst du, das klappt?
Nö, aber wir tun es trotzdem. Oh, Annika macht hier schon Fingerzeichen. Oh.
Wie gut, dass wir Annika haben. Ja. Endlich ist mal Struktur drin. Los, lass es uns angehen.
Okay, Annika, Frau Kapellmeisterin, bitte.
Oh Gott, der Druck steigt.
3, 2, 1. Wumms. Mit leichter Verzögerung.
Das war Zeitlupenwumms.
Zeitlupenwumms.
Ein Wumms.